l'agita. Ma sto tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Ogni viso guardo e non sei tu, ogni voce ascolto e non sei tu. Dove sei perduto amore, ti rivedrò, ti seguirò, ti troverò. Io cerco in vano di dimenticare, il primo amore non si può scordare. C'è scritto un nome solo in fondo al cuore, ti ho conosciuto ed ora so che sei l'amore. Il vero amore, il grande amore, sì, solo bevevo per la città. Passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Ogni viso guardo e non sei tu, ogni voce ascolto e non sei tu. Dove sei perduto amore, ti rivedrò, ti seguirò, ti troverò. Io cerco in vano di dimenticare, il primo amore non si può scordare. C'è scritto un nome solo in fondo al cuore, ti ho conosciuto ed ora so che sei l'amore, il vero amore, il grande amore.
Scusami, mi vo per la città, passo tra la folla che non sa.
Dove sei mio grande amore, ti troverò, ti seguirò.
Per la città passo tra la folla che non sa.
Bando, 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 bando,
sola me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa.
Dove sei il mio grande amore?
Ti cercherò,
ti troverò, ti sognerò.
Per la città passo tra la folla che non sa.
Dani ist nach ihrer enttäuschenden Rückkehr in die Schweiz dann eine kurze Zeit noch nach Italien gegangen. Als ja. Dienstmädchen.
Ja, das knüpft ja gerade schön an dem Lied von der Gabriella Ferri. Sie hat sich aus ihrer Depression nicht mehr können anders befreien, als einfach wegzugehen. Weg. Und dann ist sie zuerst auf Mailand gekommen, als Hausmädchen, und dann später auf Pisa, in so reiche Familie. Und eigentlich hat es ihr dort ganz gut gefallen. Sie hat auch ein Italienisch gelernt und hat dort bei der zweiten Familie dann ziemlich eine leichte Arbeit gehabt. Aber das war die Zeit vom aufkommenden Faschismus. In Italien hat das ja sehr früh, schon Anfang der 20er Jahre, dann angefangen. Und da sind auch so Sachen passiert, dass sozialdemokratische Leute, also ganz konkret ein Lehrer, auf offener Straße verschossen worden sind. Und dann hat sie darauf runter in dieser Familie irgendetwas gesagt. Also sie hat gesagt, das fände sie gar nicht gut, dass man da einfach jemanden verschiesse und es passiere nichts. Und es ist kein Tag gegangen, ist das weitergegangen zu der Polizei, und die Polizei hat sie dann verhaftet und eingelocht. Sie war also wieder im Gefängnis, gewesen, auch in Italien. Sie war 3 Monate dann da, gewesen, bis sie auch wieder ausgewiesen worden ist.
Sie ist dann nicht nach Zürich zurückgegangen, sondern nach Bern. Stimmt
das? Ja, das stimmt. Also sie hat nicht mehr auf Zürich zurück. Sie hat irgendwie Angst gehabt, sie könnte jetzt da gross ausgefragt werden. Und so. Sie hat einfach einen Tapetenwechsel wollen innerhalb von der Schweiz und ist dann auf Bern. Und hat dort gerade sofort Arbeit gesucht und ein Zimmer gesucht und hat dort wieder angefangen zu arbeiten in einer Seidenweberei. Und zu ihrem grossen Glück für ihr späteres Leben hat sie dann dort ihren Mann kennengelernt. Das war ein lettischer Revolutionär gewesen, sehr viel älter als sie, er ist Jahrgang 1876. Er hat auch sehr viel mitgemacht, also er hat müssen, unter dem Zarismus ist er dann verbannt worden nach Sibirien, hat dann später können flüchten, ist lang in Amerika gsi, hat dort die lettische Arbeiterbewegung aufgebaut und ist dann wieder in die Schweiz gekommen, wo er schon mal gsi ist, kurz zum Studieren.
Der Janis Klawe hat auch eine Familie gehabt, gell, wo er mitgebracht hat.
Ja, also er war mal verheiratet gewesen, seine Frau ist aber geisteskrank geworden und ist dann auf Lettland zurückgebracht worden, ist ausgewiesen worden von der Schweizer Behörde. Er hat aber eine Tochter gehabt als erster aus deren Ehe. Und wo Dani und der Janis geheiratet haben, war sie etwa 12-jährig.
Der Janis ist nicht ein Sozialist gsi wie so Schweizer Format. Er ist zum Beispiel nie in die Beize rumsaufen mit den anderen Genossen oder weniger. Und er war in dem Sinne eigentlich das Gegenteil von dem, was Dani erlebt hat mit Männern oder speziell mit ihrem Vater. Handkehrum hat man das Gefühl, wenn man so im Buch sie gehört erzählen, haben wir das Gefühl, die zwei sind als Paar wie eine Art auch ein bisschen isoliert gewesen. Oder haben sie, er war Ausländer gewesen, er war in dem Sinne nicht in der schweizerischen SP sehr integriert gewesen.
Mhm. Ja, das stimmt. Und er hat es auch etwa zu spüren bekommen. Also Dani erzählt, dass es nur schon deswegen war, weil er immer Hochdeutsch geredet hat. Und auf viele Schweizer wirkt das irgendwie so ein bisschen fremd und auch arrogant, wahrscheinlich. Aber der Janis war ein sehr gebildeter Mensch gewesen. Er hat als Typograf geschafft und hat sehr viele Zeitungen gelesen, hat auch viel in den Arbeiterzeitungen geschrieben, also Berner Tagwacht und so weiter. Und die Beziehung zwischen diesen zwei ist so sehr ergänzend gewesen. Also Dani hat auch immer noch ihre politische Arbeit leisten und er auch. Sie war zwar dann Hausfrau gewesen, also sie hat den Haushalt gemacht, aber das heisst nicht, dass der Janis nie einen Kaffee gemacht hat oder so. Und wie du gesagt hast, es war auch eine Erfahrung, die jetzt plötzlich ganz anders war als die Erfahrung, die sie früher gemacht hat mit Männern in den Arbeiterkreisen. Also auch ganz anders als ihr Vater. Sie hat jemand gesagt, dass es im Grunde genommen eine Vernunftheirat war, die sie da gemacht hat. Sie hat einfach, das heisst einfach, dass sie zuerst ganz genau geschaut hat, wie er ist, was für einen Charakter das er hat. Sie hat auch immer genau aufgepasst, ob irgendjemand Alkohol steht. Und das war nicht der Fall gewesen. Da hat sie gesehen, was er für ein wunderbarer Mensch ist. Und dann hat sie gefunden, ja, jetzt können sie es wagen. Und die Zuneigung ist dann eigentlich erst so langsam richtig gewachsen bei ihr. Einfach weil eine gewisse Verklemmung da war und eine gewisse Abneigung gegen Männer, die ganz behutsam hat müssen aufgehen.
Sie beschreibt, dass man das Gefühl hat, dass sie für sie eigentlich die glücklichste Zeit war von ihrem Leben. Auch, dass sie können, zum ersten Mal in ihrem Leben, wirklich bei ihr, sie können zum ersten Mal in ihrem Leben Hausfrau sein. Und sie hat in dieser Zeit auch sich erstmals können wirklich weiterbilden. Auch also ihre Allgemeinbildung. Einfach, plötzlich hat sie Zeit gehabt für sich selber, um auch diesen Sachen nachzugehen, die sie immer schon interessiert haben. Also sie hat nicht mehr dauernd arbeiten.
Das war für sie eine grosse Befreiung. Ja. Und das ist ja das Schwierige manchmal, oder? Wenn man mit Frauen diskutiert, dass man auf der einen Seite findet, arbeiten, das ist wahnsinnig wichtig für die ökonomische Unabhängigkeit. Und auf der anderen Seite eben, also eine Arbeiterin, die muss arbeiten muss, die ist vielleicht froh, wenn sie dann mal nicht muss. Oder? Also für Dani war das sehr, sehr schön, dass sie das nicht hat machen müssen. Und sie ist dann einfach umso mehr politisch aktiv geworden.
κάτω από τη δαμάστινιά. Θα ξαπλώσω την αρίδα, θα έρθει και μια κορασίδα, ίδια στα λαποδροσιά. Σπάει νύχτα σαν το τζάνι, ήλιος πηδάει από το βουνό. Το κορμί σου απά στο χράνι, σάλεψε μου το μυαλό. Σπάει νύχτα σαν το τζάνι, ήλιος πηδάει από το βουνό. Το κορμί σου απά στο χράνι, σάλεψε μου το μυαλό.
Anni hat nachher in den 20er und 30er Jahren angefangen, die roten Falken aufzubauen. Das war eigentlich ihr Lebenswerk gewesen.
Ja, und zwar hat sie das deswegen gemacht. Also sie ist aus dem München, aus dieser Revolution zurückgekommen und hat gesehen, wie kaputt die Leute sind und dass man nicht aus 40-jährigen bestandenen Männern kann Sozialisten machen. Und dann hat sie sich gesagt, so, jetzt fange ich wieder von vorne an. Und wo muss man anfangen? Bei den Kindern, also bei der Kindererziehung. Und dann hat sie anfangs 20er Jahre mit ganz wenig Mitteln und einer kleinen Gruppe angefangen, sich mit Kindern zu beschäftigen. Nach dem Vorbild von der Kinderfreundbewegung in Österreich, die sehr stark war. Und diese Bewegung ist dann gewachsen, in Bern, es hat sie auch an anderen Orten gegeben und ist so in den 30er Jahren sehr, sehr stark gewesen. Und für Dani ist das etwas unheimlich Wichtiges gewesen. Also in Bern haben sie zum Teil gegen 400 Kinder gehabt, wo sie mit ihnen etwas gemacht haben. Sie hat dann auch viel Lager gemacht, sie hat Wochenende gemacht und immer einen Nachmittag pro Woche, wo sie versucht hat, diesen Kindern etwas weiterzugeben. Also nicht nur sie zu beschäftigen und zum Teil auch ihnen zu essen zu geben, weil es hier ja in den 30er Jahren eine sehr schwierige Zeit war für die Arbeiterfamilie. Sie hat auch versucht, ihnen den Gedanken von der Solidarität mitzugeben und auch den Gedanken von der Frauenemanzipation. Also die roten Falken sind im Gegensatz zu der Pfadi nicht getrennt gewesen, sondern gemischt, also Buben und Mädchen zusammen. Und so hat man natürlich ganz natürlich können die Geschlechterfrage einbringen. Also Buben und Mädchen haben alles müssen machen, beide müssen abwaschen und helfen. So.
Sie hat, denke ich, so eine sehr eine Art fast eine simple, aber ganz eine klare Art gehabt, wie sie eben diesen Kindern auch, das, was du gesagt hast, mit der Frauenemanzipation neu geprägt hat. Sie hat doch die eine Szene, die sie schildert, wo ein Bub sich weigert zum Abwäschen. Und dann rufen die anderen Kinder ausrufen und fangen an zu schimpfen und finden, hey, das ist ja gemein und so. Und dann muss auch, dann sagt sie, nein, lohnt er nur, hat seinen dreckigen Teller genommen, hat ihn auf das Bord aufgestellt und beim nächsten Essen nimmt sie halt seinen dreckigen Teller wieder oben runter und setzt ihn wieder vor ihn her. Und dann ruft er dich aus und sagt, hey, was fällt dir ein, ess doch nicht aus einem dreckigen Teller. Und dann sagt sie einfach, siehst du, dann musst du ihn halt eben abwäschen. Einfach ja. So, das ist so typisch für sie, oder? Weil sie ganz praktisch, weißt, nicht so mit einem irrsinnigen theoretischen Belast, sondern immer denkt, also, wie kann ich es ihnen sagen, wie
genau,
kann ich es ihnen beibringen?
Genau, es gibt noch eine andere Szene, wo jedes Kind nimmt immer etwas mit auf die Wanderungen, entweder ein Servila oder dann Früchte oder so. Und dann tut sie den Gedanken vom Teilen tut sie ganz schön reinbringen, indem sie sagt, kommt, jetzt tun wir doch aus diesen Würsten einen Wurstsalat machen. Und dann haben nachher nämlich alle gleich viel. Oder es hat immer ein Kind gehabt, die haben vielleicht ein bisschen mehr gebracht als die anderen. Und dann hat sie dann die Früchte zusammengenommen und hat sie geschnetzelt. Und dann haben dann alle gleich viel gehabt von dem Birkenmüsli. Und so hat sie auf ganz einfache Art den Gedanken weitergebracht.
Es klingt ja vielleicht absurd, aber mein Eindruck ist auch während dem ganzen Buch, dass sie als Proletarierin eine ganz spezielle Stellung hat innerhalb von der sozialdemokratischen Bewegung, die auch hier bei den Roten Falken, wo sie die aufbaut, auch wieder zum Vorschein kommt. Sie sagt ja zum Beispiel, dass die wohlbetuchten Sozialdemokraten ihre Kinder nicht zu den Roten Falken in die Lager gegeben haben. Also dass es wirklich etwas war für die armen, wirklich proletarischen Kinder. Und dann beschreibt sie doch auch, wie teilweise Leute die selber nicht aus einem proletarischen Hintergrund gekommen sind, auch Lager gemacht haben mit Roten Falken und mit so sehr theoretischem Gedankengut von Kinderernährung, Kinderpädagogik und so dahergegangen sind und zum Beispiel diesen Kindern, die ja ganz ein anderes Essen gewöhnt waren, so nach sehr hehren theoretischen Gesichtspunkten denen so ganz speziell gesundes Essen verabreicht haben, worauf alle Kinder ja massiv Durchfall gekriegt haben und also die haben das überhaupt nicht vertraut, das Essen. Und wirklich die Anni dann hat müssen kommen und hat müssen auch wieder mit ihrem praktischen Sinn sagen, nein, so geht es nicht. Also man muss die Kinder jetzt wieder ganz konkret aufpäppeln und sich auf Bedürfnisse und auf Gewohnheiten auch von den Kindern einstellen, damit es auch Kinder geniessen können und nicht irgendwelche Experimente an den Kindern veranstalten. Mhm.
Ja, das finde ich sehr wichtig. Sie war wirklich eine Proletarierin gewesen. Und dass die oberen Genossen ihre Kinder nicht hergeschickt haben, das hat sie auf eine Art, ja, sie hat es registriert, aber sie hat es gar nicht so wahnsinnig empfunden. Sie war ja immer ein Mensch, der nie hat in eine Behörde wollte, sondern einfach immer in der Basis arbeiten. Und in der Basis hat sie dann auch immer gearbeitet, also so in den 30er Jahren, wo dann die ganze Zeit, die schwierige Zeit mit dem Spanischen Bürgerkrieg gekommen ist, hat sie sich dann auch dort wieder ganz stark engagiert.
In Spanien stand's unsere Sache schlecht, zurück ging's Schritt um Schritt. Und die Faschisten brüllten schon, gefallen ist die Stadt Madrid. Da kamen sie aus aller Welt mit einem roten Stern am Hut. Im Manzanares kühlten sie dem Franco das zu heiße Blut. Das waren Tage der Brigade 11 und ihrer Freiheitsfahne. Brigada International ist unser Ehrenname. Brigada International ist unser Ehrenname. Und dauert's auch noch 7 Jahr, dass wir im Kampfe stehen. Ein jeder Krieg wird einmal gar, wir werden Deutschland wiedersehen. Dann ziehen wir zum deutschen Tor mit Casaremos ein. Was übrig bleibt vom Hakenkreuz, versenken wir im Vaterrhein. Das werden Tage der Brigade 11 und ihrer Freiheitsfahne. Brigada International bleibt stets ein Ehrenname. Brigada International bleibt stets ein Ehrenname.
1936 ist in Spanien der Bürgerkrieg ausgebrochen. Der Franco hat probiert, die Republik zu verdrängen. Der Anni und vielen anderen in der linken Bewegung war ganz schnell klar, dass das ein Entscheidungskrieg wird sein, überhaupt für den Faschismus gegen den Sozialismus. Und sie hat sich ganz früh angefangen zu engagieren in der Spanienhilfe.
Ja, es ist eigentlich für, eben, wie du sagst, es ist für alle wahnsinnig zentral gewesen. Alle haben mitgelebt und gedacht, dass da muss man jetzt unbedingt etwas machen. Es sind ja dann auch sehr viele Schweizer auf Spanien gegangen kämpfen. Es sind auch viele Bekannte von der Anni. Unter anderem ein polnischer, sehr guter, junger Freund von der Anni, der auch auf Spanien gegangen ist und ihr dann immer Briefe zurückgeschrieben hat. Und aus diesen Briefen wissen wir auch einiges, was in Spanien dann gelaufen ist. Dani ist dann angefragt worden vom Arbeiterhilfswerk, ob sie die Spanienhilfe würde in Bern organisieren. Und das hat sie dann gemacht, tatkräftig wie sie ist und mit ihrem ganzen Organisationstalent hat sie angefangen, überall zu sammeln. Sie hat an verschiedenste Betriebe und Gefängnisse und so geschrieben, sie sollen ihre Sachen anpflanzen und dörren. Und da sind dann ein Haufen Sachen zusammengekommen, sind in Säcke abgefüllt worden und sind auf Spanien transportiert worden. Dort ist sie sogar mal dann mitgegangen mit so einem Transport. Das heisst, sie ist nicht auf Spanien, sondern in dem Moment, wo dann die Flüchtlinge von Spanien nach Südfrankreich gekommen sind und in diesen Lager untergebracht waren, ist sie dann mal mitgegangen, so eine Fahrt mit einem Lastwagen, und hat also dort verschiedenste Lager besucht. Die
Spanienhilfe ist ja eigentlich ziemlich so die Domäne der Frauen gewesen. Oder auch wenn man Fotos anschaut, sieht man die Frauen, wie sie Päckchen zusammenpacken, und Männer sind als Spanienkämpfer kämpfen, dann auch wegen dem, wo sie zurückgekommen sind, verhaftet worden. Hat sie sich in dem Sinn wie eine Art in diese Frauenrolle können reinleben, oder ist das einfach selbstverständlich gewesen, dass die Frauen die materielle Hilfe zur Verfügung stellen?
Ja, für sie ist es nie zur Diskussion gestanden, dass sie jetzt gegen die kämpfen. Sie hat gefunden, sie sei jetzt da nicht geeignet. Also sie hat ihren Platz schon da gesehen. Und natürlich ist das ist eine sehr typische karitative Frauenrolle, wo ja sie dann auch später, wo dann der Zweite Weltkrieg gekommen ist, hat sie dann ja auch fürs Rote Kreuz geschafft und wieder so eine Arbeit gemacht, wie viele andere Frauen auch, viele andere Sozialdemokratinnen auch. Aber irgendwie ist es bei ihr noch ein bisschen etwas mehr, weil sie einfach ungeheuer gut hat können das organisieren. Das ist ihr jetzt einfach gelegen, so etwas.
Das wird ja auch immer verkannt als Arbeit. Also ich denke, mir ist wahrscheinlich fast wichtiger gewesen, dass überhaupt die internationale Solidarität auf dieser Ebene gespielt hat, oder dass die Flüchtlingslager haben können versorgt werden. Und es wird, als wenn sie vor allem Frauen gemacht haben, als Frau, als Arbeit, in dem sie nicht estimiert. Oder es gibt kein Denkmal für die Spanienhelferinnen wie für die Spanienkämpfer. Oder?
Ja, und ich finde, das ist ein ganz grosses Manko. Die Frauen haben ja diese Arbeit alle gratis gemacht. Und Frauen wie Tani sind vom Morgen bis zum Abend, die ganze Woche, sogar am Samstag ist sie noch am Morgen gegangen und hat eine Arbeit gemacht, wie eine Berufstätige, aber einfach ohne Geld und ohne Anerkennung. Und ich finde das ganz wichtig, dass man mal darauf hinweist.
Wo ja dann die Niederlage kam, ist im Spanienkrieg, hat ja dann ziemlich schnell auch darauf ab, der Zweite Weltkrieg ist ausgebrochen, und da sind auch wieder sehr viele Genossen von dran ins Gefängnis gekommen. Also zuerst teilweise noch weg Spanien, und nachher sind sie zurückgegangen nach Deutschland und sind dort in Konzentrationslager gekommen. Dani hat über all die Jahre hinweg sehr kontinuierliche Gefangenenarbeit geleistet. Das heisst, sie hat durch Brief und durch Päckchen immer wieder den Kontakt aufrechterhalten und auch neue Kontakte geknüpft mit Gefangenen im Gefängnis, wo sonst eigentlich niemand mehr an die gedacht hätten, die vergessen gegangen wären. Und es hat auch einen Briefwechsel, wo du in dem Buch publizierst, wo ganz eindrücklich schildert, wie sich das Netz um Sozialisten immer und Sozialistinnen immer enger zuzieht und es eigentlich wirklich dann ziemlich bald mal einfach kein Entrinnen mehr gibt für niemanden.
Ja, das finde ich auch. Ich habe darum den Briefwechsel integral reingenommen. Also das sind einfach alle die Briefe, die von dem Hans Schwarz, dem österreichisch-jüdischen Flüchtling, drin sind, wo im Gefängnis war in Österreich und dann schließlich in einem KZ gelandet ist. Und kurz vor der Befreiung 1944 gibt es noch einen Brief von ihm, wo er aus dem KZ Hamburg Neuengamme schreibt, dass er hofft auf die baldige Befreiung. Und das ganz Erstaunliche war für mich immer wieder die ungeheure Kraft und die Hoffnung, die diese Leute noch hatten. Also immer wieder haben sie gedacht, mir der Gedanke vom Sozialismus, der wird siegen, und der Gedanke von der Solidarität. Und dann ist das Tragische passiert, dass KZ evakuiert worden ist auf ein Schiff und dann von den Alliierten bombardiert worden ist, und so hat er dann den Tod gefunden.
Das Ende des Zweiten Weltkriegs hat nicht wieder einen Aufschwung gebracht für die sozialistische Bewegung. Die 50er Jahre waren in der Schweiz wie ein Bruch gewesen. Man hat irgendwie nicht mehr an den 30er Jahren anknüpfen.
Ja, das stimmt. Es ist dann ja auch sehr gleich der Kalte Krieg gekommen, und mit dem ist die ganze Idee von Sozialismus, Kommunismus einfach diskreditiert gewesen. Und das merkt man den Leuten schon an. Sie waren da ziemlich resigniert gewesen in dieser Zeit.
Anni und Jani sind eigentlich in den 50er Jahren oder nach dem Krieg wie eine Art für sich da gestanden. Man weiss nicht viel von politischen Aktivitäten. Und 1951 ist der Jani dann gestorben.
1956.
Und die Anni hat müssen eigentlich schon in einem rechten Alter wieder anfangen zu arbeiten.
Ja, also zu einer Zeit, wo andere pensioniert werden, nämlich mit 62, hat sie, als er gestorben ist, noch nicht einmal 2 Franken gehabt, Barschaft. Und ist eigentlich, sie ist gerade am nächsten Tag aufs Arbeitsamt und hat dann gleich Arbeit gehabt, hat können waschen und putzen. Und durch einen Zufall hat sie dann bei einer Gewerkschaft Arbeit bekommen, hat sie Krankenschein bearbeitet in Heimarbeit. Und das hat sie dann gemacht, bis sie 85 war. Also sie hat so lange dann müssen arbeiten.
Das lange Arbeitsleben erstaunt ja auch umso weh, weil Anni ja nicht eine wahnsinnig gute Gesundheit hatte. Sie war ja zwischendurch immer wieder sehr, sehr krank gewesen, sehr wahrscheinlich auch aufgrund von den frühen Kindheitsjahren, wo sie oft nichts zu essen hatte oder einfach schlechtes Essen, einseitiges Essen, hat sie ganz massive Krankheiten gehabt. Und auch eben zu dem Zeitpunkt, wo sie dann mit 60 oder so wieder anfangen musste zu arbeiten, das ist also, muss ganz frucht gewesen für sie auch physisch, das überhaupt zu prestieren.
Ja, es war sehr schwer gewesen und sie hatte also mehr als einen Zusammenbruch gehabt, auch deswegen.
Was mich, die Geschichte, die du sie erzählt im Buch, die, wo sie dann vom Gewerkschaftssekretär oder von einem Genossen angesprochen wird auf ihre geschwollenen Hände und dann sagt sie, ja, ich muss immer putzen und waschen und dann sagt er so quasi, freundschaftlich, paternalistisch, komm doch zu uns arbeiten, dann kann sie nachher im Büro von der Gewerkschaft arbeiten, aber sie arbeitet im Akkord, also sie leistet die Arbeit von 3 Personen. Und mich hat das sehr frappiert, die Geschichte, weil ich das Gefühl hatte, eigentlich die ganze Zeit, die SP oder die Partei hat die Arbeit von dieser Frau einfach nicht geschätzt. Oder sie ist ihnen nicht aufgefallen, dass die sich eigentlich auch überlobt im Dienst von der Partei.
Ja, also mich hat einfach auch frappiert, dass offensichtlich man sich nie Gedanken gemacht hat innerhalb von der SP, was eigentlich mit diesen Genossinnen und Genossen passiert, die wirklich arm sind, was mit denen passiert, wenn die alt sind. Also offensichtlich hat es überhaupt kein finanzielles Auffangbecken gegeben von der Bewegung aus, wo die Leute sich das Leben lang dafür engagiert haben, um nachher, damit sie nicht in eine Armut wieder abstürzen im Alter.
Ja, das ist ganz genau so. Es ist sehr individualistisch gedacht auch. Jeder muss für sich selber sorgen. Aber abgesehen davon, dass Dani wahrscheinlich nichts angenommen hätte. Sie hat auch darum im Akkord 3-mal so viel wie andere geschafft, weil sie einfach gewusst hat, ich bin einmal auf der schwarzen Liste gewesen und ich hatte ein Existenzproblem gehabt und das wollte ich nicht mehr. Und sie war einmal in einem Alter, wo sie sich nicht mehr leisten konnte. Sie hat sich also wirklich reingebissen, dass sie nur ja das Auskommen hat und noch irgendwie kann bestehen.
Ich erstaune es einfach umso mehr, respektive der Widerspruch wird einfach umso grösser, wenn man einfach weiss, dass gerade in den 50er Jahren sich natürlich die SP etabliert hat und sehr viele von ihren ehemaligen Genossinnen und Genossen ja nachher in der Regierung gewesen sind, also sogar Bundesräte gewesen sind, es ihnen sehr gut gegangen ist. Man eigentlich auch bis zu einem gewissen Grad die proletarische Vergangenheit von dieser Bewegung oder von dieser Partei angefangen hat zu lügen. Und da war einfach die Anni wirklich noch da gewesen, als wirklich die Proletarierin, die sehr aktiv, die sehr mutige Frau, die nachher fast ein bisschen einfach am Rand ist liegen gelassen worden.
Ja, sie ist jetzt einfach heute wieder so zum Vorschein gezogen worden, im Grunde genommen. Sie ist jetzt heute einfach so eine Art Passionaria von der Schweiz, weil sie sehr alt ist und ja, man merkt heute schon, dass sie sehr mutig geworden ist und dass sie sehr mutig war. Und ich wollte ja eigentlich das mit dem Buch auch machen. Ich wollte ihr auf eine Art schon ein Denkmal setzen. Ich werde jetzt noch den letzten Abschnitt vorlesen aus dem Buch, wo eine Art so wie die Lebensweisheit von der Anni drin ist. Wenn ich heute auf mein Leben zurückschaue, sehe ich, dass sich durch unsere politische Arbeit doch einiges zum Guten verändert hat. Auch wenn es immer wieder Enttäuschungen gibt, weil man meint, es müsse ein bisschen schneller vorwärts gehen. Heute würde ich nochmals bei der Erziehung anfangen, bei den Kindern. Denn die Kindheitsjahre sind am wichtigsten für die spätere Einstellung. Es ist schwierig, aus erwachsenen Menschen echte Sozialisten zu machen. Dass die Partei das nicht erkannte, konnte ich nie verstehen. Ich wäre selbstverständlich auch in der Frauenbewegung. Die Frauen müssen sich zusammenschließen. Sie haben eigene Probleme, die sie für sich lösen müssen. Es gibt noch vieles zu verändern, auch wenn die Situation heute viel besser ist als früher. Wir haben das Frauenstimmrecht und können in den Behörden mitarbeiten, und das wollten wir eigentlich erreichen, dass wir anerkannt werden als Frau. Die Frau sollte darum kämpfen, dass sie freier wird. Sie ist ja zu Hause oft die Sklavin des Mannes. Die Ideen von einst sind heute noch in den Köpfen drin, und das ändert sich nur langsam. Seit 20 Jahren haben wir das Frauenstimmrecht, seit 10 Jahren die Gleichberechtigung, und ich hoffe, dass die Jungen dort weiterarbeiten, wo wir angefangen haben, und das, was wir bis jetzt erreicht haben, vervollkommnen. Ich hoffe auch, dass die Männer, besonders die Jungen, selbstständiger werden. Mit der Selbstständigkeit des Mannes und der Frau werden auch die Verhältnisse geändert, aber das geht nicht von heute auf morgen. Es wird noch Jahrzehnte dauern, bis einmal der Gedanke der Gleichberechtigung Wirklichkeit wird. Dazu braucht es viel Kleinarbeit, aber diese Kleinarbeit lohnt sich.
Wir möchten uns verabschieden. Im Studio sind Tore und Eva und als Gast Dani Frey. Musik haben wir gespielt von der Helene Weigel am Ernst Busch, vom Mikrouzikos, einem griechischen Sänger, und von der Gabriela Ferri.
Ihr habt eine Sendung gehört über die Anni-Clava Worf mit der Autorin von ihrer Biografie. Biografie heisst «Die Welt ist mein Haus», das Leben der Anni-Clava Worf. Es ist der Frühling rausgekommen im Limmat Verlag und kostet 34 Franken. Die Autorin, die Historikerin und Journalistin Annette Frey hat auch noch ein anderes Buch geschrieben vor ein paar Jahren, das heisst «Rote Patriarchen», wo über die schweizerische sozialdemokratische Bewegung und ihr Verhältnis zu der Frau oder zu der Frauenbewegung ist. Die Sendung haben gemacht Eva Krähenbühl und Tore Heim.
Col capello dritto in testa e lo sguardo a pugnaletto se ne va. Monta in tram e aspetta al varco chi la sfiorerà. Ecco la spunta, lo metto, c'è cascato, zà. Una guardata, una bruciata, quello è corco e non ci prova più. Tango della femminista. Thank you. sorriso un po' allupato e lo sguardo assatanato se ne va. Va per strada a tutte l'ore, indoglie pare chi la fermerà. Ecco la spunta al bulletto, c'è cascato, zza. Una guardata, una bruciata, quello è corco e non ci prova più. Aritango della femminista. Chioma short al vento, il sorriso a tamo tanto se ne va. Fra la gente che cammina, che si intruppa e s'avvelena, se ne va. De sta sola o in compagnia, gliene frega poco o niente, perché sa che se donna è una conquista, l'ha sgamato insieme a tante, chi la ferma più. Ah, della fede.